Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist wieder Thomas von der Gemüsemanufaktur und mit dabei ist mein lieber Kollege und vor allen Dingen guter Partner Urs Mauck von marketgarden.de. Zusammen stellen wir dir in unserem Podcast spannende Gründungs- und Unternehmerstories aus der Marktgartenszene vor.
Genau, wenn du wissen möchtest, wie andere MarktgärtnerInnen eigentlich zu ihrer Marktgärtnerei gekommen sind, vor welchen Herausforderungen sie standen und vielleicht auch noch stehen, wie sie ihren Marktgarten strategisch weiterentwickeln und die ein oder andere Zahl werden wir, denke ich, auch haben, dann bist du bei unserem Podcast genau richtig und es wird spannend für dich.
Ja, super. Und wenn du Lust hast, mal deine eigene Story bei uns beiden zu erzählen, dann melde dich super gerne über die Kanäle von marketgarden.de oder der Gemüsemanufaktur. Die findest du unten in den Shownotes und wir beide sagen jetzt viel Freude bei der nächsten Podcast-Folge.
Los geht's!
Urs, Nadja, ich grüße euch. Urs, wie geht's dir?
Gut, alles bestens. Und selbst?
Hervorragend. Erzähl mir, wen dürfen wir heute begrüßen bei uns im Podcast?
Heute ist Nadja bei uns von Gartenpflück Ravel. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Nein? Okay, dann darfst du mich gleich verbessern.
Ja, also das ist für Deutschland nicht so einfach. Wir sind nämlich aus Belgien und in Belgien ist die Hauptsprache Französisch, also in unserem Gebiet. Und deswegen haben wir eine ganz andere Betonung und das ist Gartenpflück am Ravel.
Ravel, okay, Gartenpflück am Ravel.
Genau.
Und du bist ein One-Woman-Market-Garden mit zwei Parzellen, links und rechts eines Weges und wirst uns heute hoffentlich oder ganz sicher viele spannende erzählen, wie es dir damit geht.
Ja.
Ja, cool. Dann, Nadja, herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Bei uns ist es ja die Menschen hinter den Unternehmen und Projekten, das ist ja meistens die Story, der spannendste Teil so für andere Menschen, die gerade gründen, die ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Da gibt's ja unfassbar viel zu erzählen. Ich glaube, du hast eine unfassbar spannende Geschichte zu erzählen in Summe. Und dann lass uns doch auch einfach mal starten, liebe Nadja. Was ist deine Story? Was hast du vor deiner Gärtnereikarriere gemacht? Führ uns mal ein, wer Nadja Born ist.
Ja, also Nadja Born war 20 Jahre lang Grundschullehrerin mit Leib und Seele und war damals mein absoluter Traumberuf. Und nach 20 Jahren in unserem Schulsystem bin ich dann doch sehr, gefrustet ausgestiegen, enttäuscht vielleicht eher.
Belgisches Schulsystem oder deutsches Schulsystem jetzt?
Belgisches. Okay. Ja, belgisches, ja. Also die Anfänge, ganz klar, eine junge Lehrperson, die einen guten Draht zu den Kindern hat, die vieles bewegen will. Ich habe unwahrscheinlich viel ausprobiert, habe sehr viele Kinder unterrichtet und so. Irgendwann wird man erwachsen, man bekommt selbst Kinder und ich habe dann für mich gemerkt, dass der Alltag der Kinder so weit weg ist von Schule, dass das gar nicht kindgerecht ist, was wir da machen. Und dann habe ich immer nach Alternativen gesucht. Was kannst du machen, um irgendwie die Kinder besser aufzufangen, um ihnen irgendwie entgegenzukommen, um jedem eine faire Chance zu geben, sein Potenzial im Leben irgendwie auszuschöpfen. Hab dann ganz viele Fortbildungen besucht, war auch 2019 auf Schloss Tempelhof. Habe ich Urs aber leider irgendwie nicht getroffen. Und ich glaube, diese Reise da über anderthalb Jahre, wo ich ganz viele andere Schulen oder Schulsysteme oder alles, was irgendwie damit zu tun hat, besucht habe, hat mich eigentlich noch mehr frustriert. Ich war dann immer sehr angefixt, wenn ich von da kam, total begeistert und hatte so viel Neues gesehen und immer wieder gesehen, dass auch anders irgendwie lebbar ist und schön sein kann und was aus Kindern wird, die so im normalen Schulsystem oft als nicht beschulbar galten, dass die dann plötzlich so ein Comeback hatten und eine tolle Karriere hinter sich legen. Und ja, voll mit diesen positiven Emotionen nach Hause zu kommen, dann hier wieder in der Realität zu landen, ach nee, mach mal lieber nicht, ist ja zu viel Arbeit oder was verdienst du denn jetzt mehr, wenn du das machst? Und so die totale Ernüchterung und diese beiden Extreme, die haben mich eigentlich immer mehr auseinandergerissen. So, ich konnte dann einfach nicht mehr weitermachen, so wie immer. Und habe es aber dann trotzdem noch 1-2 Jahre gemacht und da habe ich mich total selbst drin verloren. Also habe dann auch wirklich eine persönliche Krise durchgemacht und an mir selbst gezweifelt und mich als Person total verloren, nicht mehr authentisch. Und habe dann irgendwann die Reißleine gezogen und habe gesagt, jetzt höre ich auf. Und habe dann meine
ohne Perspektive zu dem Zeitpunkt, ja?
Komplett ohne. Also ich habe meine Verbeamtung sogar direkt gekündigt. Ich hätte die sogar noch einige Jahre aufrechterhalten können, hätte Anrecht gehabt, die so 4-5 Jahre irgendwie ja auf Pause zu drücken. Aber ich wusste, da gibt's nie mehr einen Weg zurück für mich. Ich habe die sofort gekündigt und habe dann den Leuten, die nachrücken, Platz gemacht, dass die dann die Verbeamtung antreten können. Und ja, dann war die Frage immer, was machst du denn? Und keine Ahnung, war die Antwort dann darauf.
Ja.
Ich wusste aber, dass ich keinen Chef mehr haben will, keinen Rahmen mehr. Ich brauche Freiheit, ich brauche Platz, ich brauche Raum, ich muss ausprobieren dürfen und will nicht schon vorher irgendwie Steine in den Weg gelegt bekommen, bevor man es überhaupt anfängt oder anfängt zu denken. Und ja, ich gärtnere schon seit ich 18 bin, also sind das ja jetzt schon ein paar Jahre und versorge dann auch immer Freunde und Familie mit Gemüse. Und dann hat meine Cousine irgendwann gemeint, hör mal, kannst du nicht Gemüse verkaufen? Und ich weiß, dass ich noch geantwortet habe, ja, du Witzbold, wie soll das denn funktionieren? Ja, und bin dann aber irgendwie natürlich durch YouTube und Recherchen und Bekannte irgendwie auf dieses Market Gardening System gestoßen. Und das war Ende Juni. Anfang September war die Fläche für die Marktgärtnerei vorbereitet. Also an die Bäume abzumachen und da stand der Plan, das mache ich jetzt.
Wie viel Zeitraum lag jetzt zwischen deiner, also ich sage es mal, zwischen deiner Kündigung des ganzen Lehrerberufs da und der Entscheidung, okay, ich werde jetzt einfach mal Marktgärtnerin aus dem Nichts?
2 Wochen.
Okay. Also,
du hast das Konzept vorher schon mal gehört oder war es wirklich so, okay, jetzt habe ich hier frei, was mache ich jetzt? Na gut, ich mache mal das Internet an und guck, was irgendwie kommt.
Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch im Nachhinein, effektiv, aber genau so war's.
Na geil,
großartig. Super cool.
Es war auch so, wir haben schon Leute rückgemeldet, ja, ich war immer irgendwie anders als andere. Und dann habe ich mich viele Jahre immer als das schwarze Schaf gefühlt und habe gedacht, ich bin irgendwie der Fehler im System. Und aber heute sehe ich das als meine beste Kompetenz, anders zu sein, andere Wege zu gehen. Und ich habe da keinen Moment dran gezweifelt und war eigentlich oder bin jetzt auch im Nachhinein froh, dass es das Konzept hier in der Gegend noch nicht so gibt. Ja, dann hat man keinen Vergleich, ne? Ich mach einfach. Ja.
Jetzt muss ich eine Frage da reinstellen, weil das ist ja was, womit sich viele Menschen, gerade wenn sie schon wieder ein paar Jahre älter sind, ja, beschäftigen. Ich habe gar keinen Hustle mit dem Alter, ganz im Gegenteil. Wir haben ja selber erst sehr spät, also mit Anfang 40, damit begonnen. Wie alt warst du, als du diesen kompletten Turnaround hingelegt hast? Weil das ist ja häufig was den Menschen auch durch den Kopf geht. Wow, ich bin jetzt keine 20 mehr, ich bin jetzt vielleicht halt schon Ende 30 oder sowas. Soll ich jetzt echt nochmal alles umwerfen und was verändern?
Ja, also ich wurde im ersten Jahr meiner Marktgärtnerei 40. Ich habe mit 39 meine Verbeamtung gekündigt und habe mit 40 dann die Gärtnerei angefangen. Ja.
Das sind die spannenden Geschichten, ehrlich. Cool.
Ja, okay. Das war nie eine Überlegung. Also ja, das super. Alter war für mich nicht ausschlaggebend. Denn wenn ich jetzt rechnen würde, ich hätte noch, keine Ahnung, 20, 25 Jahre bis zur Pension. Die Jahre möchte ich glücklich verleben, wenn ich die noch haben darf. Und auf keinen Fall nur bleiben, weil es halt so bequem ist. Es war keine Überlegung. Kann ich will glücklich super sein in meinem Leben. Ich habe nur eins und ich mache das so, Beste.
So war das bei uns genauso. Ich kann das best nachvollziehen, deswegen freut mich das voll, so diese Parallele zu hören und zu sehen, ja, und wie wir noch weiter erfahren werden, von was für einem Erfolg die gekrönt ist bei dir, ne?
Okay.
Du hattest gesagt, du hast schon immer gegärtnert, das heißt, du hattest schon immer auch Haus oder Wohnung, so dass du Garten haben konntest, und dann, wenn du sagst, du kannst Freunde mit versorgen, dann waren es jetzt nicht zwei Tomatenpflänzchen, sondern schon ein bisschen ambitionierterer.
Ja, also das Gärtnern habe ich gelernt, als ich bei meiner Oma gewohnt habe. Und wir waren zur Miete bei ihr. Sie hatte ein Haus und ich mit meinem jetzigen Mann bin dann bei ihr eingezogen. Und ja, meine Oma war immer wie eigentlich meine Mutti, meine zweite Mama. Und ja, dann habe ich bei ihr gewohnt und sie hatte immer Garten gehabt, war aber aufgrund von Rheuma dazu nicht mehr in der Lage und hatte dann einige Jahre das nicht mehr gemacht. Und damit sie so ein bisschen in Gang kam, irgendwie was Schönes hatte, wenn sie am Fenster saß, weil der Garten war genau vor ihrem Haus, habe ich irgendwann gesagt, komm, weißt du was, wir legen den Garten wieder an. Ja, und dann hat sie mir das gesagt. Sie saß dann auf der Bank mit ihrem Stock und sagte immer, da noch ein bisschen und hier, und fragte ich immer, mache ich das auch richtig? Ja, das ist gut. Hab ihr dann ein kleines Hochbeetchen gebaut, wo sie ein bisschen Schnittlauch und Petersilie ernten gehen konnte. Und dann haben wir da wirklich 4 schöne Jahre zusammen gegärtnert. Und ja, sie ist dann verstorben und wir sind umgezogen. Und in unserem Haus, was wir gebaut haben, oder hinter dem Haus, haben wir auch viel Fläche, viel Rasen. Habe ich auch noch, bevor wir eingezogen sind, einen Garten angelegt. Und ja, habe das immer einfach gemacht. Habe mir da auch nie schwer Gedanken drüber gemacht. Es ist immer das geerntet worden, was da war, es ist gewachsen, was kam. Oder ja. Und habe viele Erfahrungen sammeln können in der Zeit. Und das Jahr, bevor ich die Gärtnerei dann eröffnet habe, habe ich dann noch zwischen meinen Eltern und mir, da ist noch ein Feld, einfach ein kleiner Ackerstreifen, habe dann da noch einen kleinen Garten angelegt und habe dann ein paar Freunde mit ein bisschen mehr Gemüse versorgt, ein bisschen so da reinzukommen. Ja.
Ich höre jetzt immer, ich habe, hast du das alles alleine gemacht?
Ja. Also ich habe immer wieder Leute, die mich irgendwie in meinen Sachen unterstützen, so mein, der jetzt moralisch da zur Seite steht oder auch als Kritiker mir die richtigen Fragen stellt. Aber weitestgehend habe ich das immer alleine gemacht, ja.
Da drängt sich mir direkt eine Frage auf. Also du hast jetzt ja innerhalb von 2 Wochen mal eben beschlossen, Marktgärtnerin zu werden, so. Und dann braucht es ja irgendwie ein bisschen mehr als diesen kleinen Ackerstreifen und auch ein bisschen mehr als euren privaten Garten. So. Und dann hast du dir ja irgendwie einen gigantischen Garten an diesem Viadukt zugelegt. Ja. Wie bist du denn dann zu diesem Grundstück gekommen? Weil das ist ja ein Thema, was für viele Marktgärtner häufig so eine Einstiegsbarriere ist. Hier ist es ja häufig gar nicht so sehr das Geld, ja, sondern vielmehr, wie komme ich zu meiner Fläche eigentlich? Ja. Wie ist das denn bei dir abgelaufen mit der Fläche?
Ja, also wir leben hier auf dem Land und ich glaube, so die ganze deutschsprachige Region besteht aus nur 80.000 Einwohnern über viele, viele Quadratkilometer verteilt. wirklich sehr, sehr ländlich. Also Born, das Dorf Born, nur 500 Einwohner. Und ja, da kennt irgendwie jeder jeden. Da waren dann auch verschiedene Ideen im Raum, bis meine Schwiegereltern dann gesagt haben, ja, hör mal, wir haben hinter dem Haus da diese Fichten stehen. Wir möchten dir das Grundstück da gerne zur Verfügung stellen. Dann haben wir auch so eine Win-Win-Situation, weil eigentlich waren das Weihnachtsbäume, die sind dann mal eben 20 Jahre vergessen worden zu hauen. Das wollten eigentlich schon lange weg sein. Und über 10 Jahre stellte sich immer die Frage, was machen wir denn auf dieser Fläche mit diesen Bäumen? Und ach komm, lass uns die einfach abholzen. Ja, was machen wir dann? Und so ist das ewig immer wieder diskutiert worden. Und rückblickend, glaube ich, war das irgendwie, es ist nie was gefunden worden, weil irgendwie das Projekt da gewartet hat. So meine, meine Schlussfolgerung. Ja, und dann, wie gesagt, war die Fläche einfach da. Ja. Das grenzt hinten hinter das Haus meiner Schwiegereltern. Also perfekt. Ist nur 400 cool. Meter von mir zu Hause entfernt. Also alles ganz
nah. Also war das quasi keine Hürde, sondern da ist sozusagen ein Stück weit das Glück am Ravel auch zu dir gekommen. Ja,
ja. Daher auch effektiv der Name. Das war irgendwie, alles hat da irgendwie gepasst. Hatte ich Glück und als wir dann als Familie den Namen für meine Gärtnerei gesucht haben, da war dieses Wort Glück immer irgendwie mit dabei, bis man dann irgendwann gesagt hat, ja, Gartenglück. Nenn es doch einfach Gartenglück.
Ja. Genau.
Und dann am Ravel, weil dieser Weg, der da durchführt, das ist ein Radwanderweg und der heißt Ravel. Also das Gartenglück liegt an diesem Radwanderweg am Ravel.
Du gärtnerst da, glaube ich, auch auf einer etwas anderen Höhenlage, ne? Oder? Du bist doch gar nicht so niedrig sozusagen angesiedelt mit deinem Garten, oder?
Nee, also das ist, Belgien fängt sehr flach an am Meer, an der Nordsee oben und dann geht's aber rapide rauf. Bei uns sind wir schon auf 500 Höhenmetern. Und ja, aber wir kennen es nicht anders. Von daher ist es jetzt für uns keine große Herausforderung, aber rundherum flacht es dann wieder oder geht es wieder ziemlich runter. Ich glaube, bis zu dir damals in Düren waren es dann über 400 Meter und waren ja, noch keine Autostunde entfernt. Wir liegen auf so einem richtigen Plateau.
Okay. Ja. Auf was für Hindernisse bist du denn jetzt? Jetzt war das Grundstück, der Grundstückserwerb ja glücklicherweise gar kein Hindernis bei dir. Bist du denn sonst auf irgendwelche Hürden gestoßen, wo du sagst, okay, das hat mich in meiner Gründungszeit, also hat mir die Sache irgendwie schwerer gemacht, da hätte ich mir irgendwie im Nachgang gerne mehr Know-how oder Unterstützung auf irgendeine Art und Weise gewünscht oder ist auch das einfach alles glücklich durchgelaufen, Nadja?
Mein Gott, das klingt jetzt hier, als wäre ich so der Alleskönner, aber...
Klingt bisher sehr straight, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, das war irgendwie, glaube ich, doch mehr Glück, als wirklich immer alles geplant und zu wissen. Ja, also ich hab mich informiert, was es heißt, in Belgien sich selbstständig zu machen. Da gibt es nicht viele Systeme, da macht man ganz einfach auch eine Firma auf, genau wie jeder andere auch, bezahlt genauso Steuern und soziale Lasten wie jeder andere Betrieb. Keine Ahnung. Also ich habe einfach gemacht, Schritt für Schritt immer wieder geschaut, was wäre der nächste Step, habe den gemacht und bin dann so Schritt für Schritt nach vorne gegangen. Ich habe mir auch wirklich in der Zeit wenig Gedanken übers Scheitern irgendwie oder nicht, dass es eben nicht machbar ist, gemacht. Das war nie Thema in meinem Kopf. Ich weiß, meine Schwester hat irgendwann mal gefragt, oh Gott, hast du keine Angst, keine Abonnenten zu finden? Und in dem Moment habe ich gedacht, oh ja, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und weiß nicht, ob es jetzt im Endeffekt naiv war oder dass man dieses, weiß nicht, so dieses Gründergehen irgendwie haben muss, weil wenn man sich von all diesen Negativen irgendwie zu viel beeinflussen lässt, ich glaube, dann funzt es auch nicht so.
Ja.
Einfach machen. Und die Probleme, die auftreten, die lassen sich irgendwie regeln oder lösen. Und aber man sollte den Blick nach vorne irgendwie behalten. Einfach mal den Mut zu haben und anzufangen.
Das ist auf jeden Fall gut. Und manchmal macht Überdenken auch, also zu viel Denken auch gar nicht so den Sinn. Aber warst du denn relativ frei von Zwängen oder hattet ihr jetzt, ich weiß nicht, jetzt gemeint, ihr habt ein Haus gebaut und so weiter, weil das ist ja für viele dann doch nochmal so ein Ding so. Okay, ich habe jetzt 3 Kinder, einen fetten Kredit am Laufen und das neue Auto auch gerade geleast. Oder war das schon mal eine entspanntere Lage? Oder hast du auch da gedacht, wird schon? Also gesundes Vertrauen ins Universum, oder?
Ja, also wie gesagt, ich war 40, ich habe 20 Jahre gearbeitet, davor Studentenjobs, ich habe mein Polster. Mein Mann geht arbeiten, also wir sind beide Verdiener. Und wir haben sehr früh angefangen, das Haus zu bauen. Unser Kredit ist nicht mehr vorhanden jetzt. 2 Kinder, die sind jetzt 16 und 18, sind auch so irgendwie aus dem Gröbsten raus. Ne? Also irgendwie war das dann auch wieder eine gute Kombi. Es hat einfach irgendwie geklappt. Hab dann aber trotzdem 2020, als die Kredite noch günstiger waren, einfach mir einen Kredit genommen, weil es günstiger war, sich einen Kredit zu machen, als ans eigene Gesparte zu gehen. Ich habe den auch so angelegt, dass ich den abbezahlen kann, ohne irgendwie es zu merken. Also, und von daher hat das sich einfach gut gemacht. Also es waren jetzt im Nachhinein effektiv wenig Hürden. Als ihr von diesem Format hier gesprochen habt mit Gründer, da erst habe ich mal gemerkt, oh, da hast du aber Glück und da hast du nie Gedanken drüber machen müssen. Oder das hat irgendwie einfach alles gepasst und das hat dann auch einfach gemacht. Ja.
Ich glaube aber, die Einstellung, die du da vertrittst, das ist ja aus meiner Sicht eine urunternehmerische Einstellung. Einfach mal machen auch, nicht zu viel. Plan haben ist cool, aber du musst am Ende umsetzen, sonst kommst du ja zu gar nichts. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, womit man dann am weitesten kommt, weil so überspringst du, glaube ich, auch viele Hürden, weil du sie vielleicht gar nicht erst wahrnimmst. Ja.
Ja, oder vielleicht einfach, weil ich dieses Format vorher angestellt sein, trotzdem irgendwie unglücklich sein. Finanziell war ich abgesichert, aber es passte halt trotzdem nicht. Das war nicht mehr ich. War dann nicht authentisch unterwegs und bin dann irgendwann auf so ein Postkarten-Symbol gestoßen. Da stand drauf, gründe einfach. Da habe ich mir noch gedacht, wie doof. Aber das war es. Ist einfach machen, einfach gründen, ohne ja sich selbst den Mut zu nehmen. Ne? Einfach mal machen.
Ja, dann erzähl mal, womit bist du denn dann eigentlich, in welchem Jahr genau losgestartet, also sozusagen mit was für einer Fläche oder Beetmetern, mit wie viel Abonnenten, mit was für Geschäftsfeldern eigentlich, also ich weiß, du machst ja nicht nur Abokunden, du hast ja auch, glaube ich, Supermärkte, die du belieferst und Gastro, die du belieferst, also du machst ja mehr, ja, wie bist du da gestartet und wie hast du das Ganze dann entwickelt?
Also ich habe 2020, wie gesagt, angefangen, den Wald da abzuholzen, oder der ist abgeholzt worden, das habe ich dann nicht selbst gemacht. Habe 2021 direkt mit 35 Abos angefangen und bin dann am Ende der Saison bei 45 gewesen. Habe dann auch schnell Anfragen bekommen vom Gastrobereich. Und auch dann im Folgejahr sind die Abonnentenzahlen immer nach oben gegangen. Meine beiden Parzellen sind jeweils 2.500 Quadratmeter groß und ich habe es mal extra ausgerechnet, meine reine Beetfläche sind effektiv 2.600 Quadratmeter, ohne Wege, also wirklich Beet, 2.600 Quadratmeter. Ja, also ich habe im Moment einen Supermarkt, dem ich sehr glücklich bin, der sehr viel Wert legt auf regionale Produkte und auf die lokalen Geschäfte irgendwie zu unterstützen. Habe ich nur einen Supermarkt, also es reicht auch. Ja. Ich habe im Moment so 6 Restaurants, die mit mir zusammenarbeiten und meine Abonnenten. Und im Moment lande ich bei einem Gesamternte-Volumen von 100 bis 150 Abos pro Woche. Also wenn ich alles umrechne in Anzahl Pakete, die ich mache für Gastro, für den Supermarkt mit meinen Abonnenten, ist das ein Gesamterntevolumen am Anfang der Saison von 100 Abos und zum Ende hin bin ich bei 150. Das steigert sich dann im Laufe der Saison.
Und dann muss ich jetzt nochmal nachfragen. Und das machst du primär alleine?
Nee, immer alleine.
Wahnsinn, weil...
Also ja, auch am Erntetag. Okay.
Ja, also mein Schwiegervater ist jeden Tag bei mir. Er kommt jeden Tag, wenn ich morgens dort ankomme, kommt er zu mir und fragt, was machen wir denn heute? Und wenn dann irgendwie sowas anfällt wie Hecke schneiden oder Bewässerung irgendwie nochmal reinigen oder Rasenmähen oder mit dem Kantenschneider arbeiten, also so alles, was rundherum, so abseits vom Gemüsegärtnern läuft, da greift er mir wirklich schon sehr unter die Arme und meine Schwiegermutter auch. Ja, aber das ist nicht jeden Tag irgendwie da. Irgendwann im Sommer, wenn es so anfängt mit Möhren und Lauch und so weiter, dann kommt mein Schwiegervater mir helfen, weil das macht er total gerne. Dann erntet er oder er wäscht mir die Möhren und macht mir den Lauch in Ordnung. Aber sonst von der Aussaat bis Pflanzung, die meiste Ernte mache ich schon allein, ja.
Wahnsinn. Also ich bin absolut beeindruckt, Nadja, weil für mich ist immer so die Zahl etwa, wenn du wirklich ziemlich leistungsfähig bist, dann machst du 100 Abos alleine. Das ist machbar aus meiner persönlichen Sicht, so nach meiner Frosch-Erfahrung sozusagen, aus meiner eigenen Marktgärtnereizeit. 150, also Hut ab. Ich glaube, du kannst aus meiner Sicht nur top organisiert sein, weil ansonsten fehlt mir ehrlich gesagt jede Fantasie, wie du das machst, alleine.
Man muss arbeiten können.
Wenn du schon Viehzucht machst du aber, also Jungpflanzen kaufst du zu oder machst du die auch noch selber?
Mach ich selbst. Also ich bin so ein laufender 1,60 Meter, aber die Beinchen, die können schon gut arbeiten, ne? Die laufen dann.
Nee, also. Wie viele Stunden arbeitest du denn für die Marktgärtnerei, also für operativ im Garten? Jetzt lassen wir mal alles Bürokram und so außen vor. Wie viele Stunden arbeitest du effektiv im Durchschnitt über die Saison in deinem Garten, so mit deinen Händen und Füßen sozusagen? Weißt du das?
Das ist schwierig zu sagen. Ich kann jetzt so einen Durchschnittswert geben, aber ich meine, am Anfang der Saison, wenn alles bepflanzt werden muss, ne, dann machst du wahnsinnig Stunden, komme ich vielleicht mal ab 8 Stunden am Tag und hinterher geht's dann mal runter. Also ich hab keine 40-Stunden-Woche. Also immer ist
okay, okay, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt zeig uns mal, wie sieht denn so eine Kiste aus? Am Anfang, in der Mitte und am Ende, weil wenn da 2 Möhren und ein halbes Radieschen drin sind, dann, nee, Spaß, aber wir müssen es ein bisschen in den Kontext setzen.
Ja, also was ich von Anfang an gemacht habe, was mir sehr entgegenkommt, ist diese Infrastruktur, die ich habe. Da habe ich schon viel Zeit investiert. Die Sachen, die ich mache, die sind so aufgebaut, dass die laufen. Und da wird nicht mehr irgendwas aufgebaut, um zu waschen oder keine Ahnung. Das steht alles, das ist fix. Das muss einfach sein, das muss praktikabel sein, weil alles andere ist Zeitverlust. Also ich habe eine gute Waschstraße, ich habe gute Lagermöglichkeit, ich habe einen kleinen Traktor, mit dem ich Sachen hin und her transportieren kann, so dass ich da keine Zeit verliere. Dieses System mit dem Kompost und den Hackschnitzeln, das ist mein Gamechanger gewesen. Ich hatte die Fläche umgebrochen von dem Wald. Das heißt, da waren nicht wirklich Unkräuter drauf in dem Moment, weil das ist ja richtig tief gefräst worden. Es war kein Acker. Und dann ist da direkt 20 Zentimeter Kompost draufgekommen, Grünschnittkompost. Und ich habe eigentlich wirklich kaum Unkrautarbeit. Also wenn, dann mache ich das mal 1-2 Mal im Jahr. oder mal hier und da muss ich ein bisschen irgendwie mal was ziehen. Es gibt mal Beetblöcke, die mal ein bisschen aktiver sind als andere, dann arbeite ich auch direkt wieder daran. Aber diese tägliche oder wöchentliche Unkrautarbeit, die ist bei mir einfach nicht vorhanden. Und das sind natürlich geschenkte Stunden. Wenn ich jetzt jede Woche durch jeden Weg gehen müsste mit der Radhacke, weil meine Zwischenwege zugewachsen sind irgendwie, dann bekäme ich das schon gar nicht mehr hin. Ich habe Hackschnitzel drauf, da kommt dann einmal im Jahr eine Schubkarre auf den Weg rauf, nochmal neu drüber. Wenn mal ein Weg zwischen den Beeten irgendwie doch mal Unkraut ansetzt, ich habe auch eine Unkrautfolie wirklich anfangs drunter getan, damit das ja nicht irgendwie durchkommen kann, dann ziehe ich die sogar raus, leg die neu auf die alten Hackschnitzel und tu neuen Hackschnitzel obendrauf. Und deswegen dieses Kompost-System und den Hackschnitzel, das ist für mich jedes Jahr eine Investition, aber eine Investition, die sich nach einem Monat schon direkt auszahlt. Ich habe viel Arbeitszeit gespart. Ich brauche keine zusätzliche Hilfskraft, die für mich die Unkrautarbeit erledigt. Und das ist ein Riesenfaktor, glaube ich.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Aspekt. Ja. Hast du denn sonst noch, also das ist jetzt quasi, wir haben jetzt gehört, der Einsatz von Kompost bei dir. Gut, du hattest gewisse Grundvoraussetzungen, wie die Fläche halt vorher sozusagen geschaffen war. Du hast das Thema Hackschnitzel. Hast du sonst noch, sag ich mal, größere Maßnahmen, wo du sagst, wow, die sind für mich einfach dermaßen arbeitszeitersparend, ja, jetzt im Bereich Bewässerung, im Bereich Jungpflanzenanzucht, vielleicht auch im Bereich Ernte, weil du irgendetwas anders machst aus deiner Sicht, wo du sagst, okay, das kannst du auch definitiv weiterempfehlen, das hilft dir unfassbar. Hast du da noch irgendwelche Punkte?
Nee, eigentlich jetzt auf Anhieb so nicht. Also das ist wirklich die Basis für alles. Diese in Anführungszeichen unnötige Arbeit, die Stunden werden nicht bezahlt vom Unkrautjäten, ne? Die rechnen sich nie. Dann lasse ich lieber irgendwie Kompost kommen, der kostet mich auch was. Ich glaube aber auch, dass die Anzahl Beete, also ich könnte ja eigentlich viel mehr Abos machen. Dazu bräuchte ich aber eine zweite Person. Das rechnet sich in Belgien jetzt nicht wirklich. Und deswegen, ich habe viele Beete, ich kann auch vieles anbauen, was bei anderen vielleicht nicht machbar wäre, weil ich die große Fläche habe. Ne? Also, ich habe einfach viel Platz. Also ich habe jetzt auch wirklich kein Wundermittel, keine Ahnung. Ich mache das ganz einfach, es funktioniert und bin auch jetzt im Nachhinein immer wieder überrascht zu hören, was ich da für eine tolle Arbeit machen soll, weil das habe ich mir nie überlegt. Das ist einfach so gewachsen und das ist das, was ich nach ein paar Jahren jetzt erreicht habe und ist so.
Ja, aber das heißt, du legst da sehr viel Wert einfach auf eine gut funktionierende, gut vorbereitete Infrastruktur, die möglichst, sag ich mal, arbeitszeitersparend ist. So, das ist ja das, was man vielleicht, wir haben das damals zum Beispiel bei unserer Marktgärtnerei unter gewissen Zwängen mitschleifen müssen. Also wir mussten noch gewisse Infrastruktursachen dann im laufenden Betrieb aufbauen und so weiter. Und ich kann das nur bestätigen, das raubt dir unfassbare Zeit. Ja, und wenn du das einfach alles, wenn du dir die Zeit vornehmen kannst, einen fertigen Betrieb, der funktioniert, hinzustellen, dann ist das, glaube ich, schon mal einfach mega viel wert.
Also ich habe das jetzt nicht vorher alles gehabt. Ne? Also das ist auch die ersten 2 Jahre mit aufgebaut worden, parallel, aber ich hatte ja nicht...
Also das heißt, okay.
Ja, also ich habe im ersten Jahr angefangen, wie gesagt, mit 35 Abos, war dann bei 40 so und... wie gesagt, das ist ja erst im Laufe der Jahre so groß geworden und habe immer noch nebenbei ein Waschhaus aufgebaut. Also mein Schuppen, das stand nicht von Anfang an alles da. Also ich habe schon die ersten 2 Jahre keinen einzigen Sonntag auch zu Hause gesessen. Da ist wirklich 7 Tage die Woche gearbeitet worden. Ja. Nicht im Winter, aber, ne?
Ja, klar.
Über 2022, ab da war alles denn fertig und jetzt haben wir dann immer von dem Moment an gesagt, wir machen jetzt wohl nichts mehr, jetzt ist ja alles gut so. Es hat kein Jahr funktioniert, wir haben immer noch irgendwie nochmal einen Tunnel aufgebaut oder irgendwie noch eine Fläche hinzugenommen oder noch ein anderes Projekt. Also wenn ich einen Tunnel aufbaue, habe ich schon Hilfe. Und habe dann letztes Jahr gesagt, es gibt jetzt keinen Tunnel mehr, aber dieses Wochenende bauen wir dann noch einen auf. So konsequent bin ich dann. Ja.
Okay. Würdest du sagen, Urs, bitte.
Wie bist du mit dem Thema Supermarkt zufrieden? Also wie läuft da die Beziehung? Und dass du sagst, okay, der legt großen Wert auch auf die regionalen Geschichten, weil eigentlich ist ja das schon außerhalb dessen, was für die meisten Market Gardens möglich ist, allein mengenmäßig, aber auch preislich.
Ja, also wie gesagt, wir leben auf dem Land, hier kennt jeder jeden und den Supermarktbesitzer kenne ich. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, ob er mich gefragt hat oder ich ihn, kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Auf jeden Fall ist der Kontakt denn da gekommen, es hat sich so ergeben. Und ich habe auch gesagt, hör mal, ich kann dir da keine Mengen liefern, denn also das ist hier schon ein größerer Supermarkt, vielleicht vergleichbar mit so einer Rewe, Edeka-Kette, so auf die Art, ne? Und hat er gesagt, du lieferst einfach das, was du möchtest. Mir ist das wichtig, dass es in meinem Geschäft regionale, lokale Dinge gibt, angefangen von Fleisch bis Honig, dann Gemüse gibt's ja nicht, also wäre ich froh, wenn du das irgendwie in meinen Markt reinbringen würdest. Und so sind wir auch immer noch verblieben oder arbeiten immer noch zusammen. Ich liefere das an Menge, was ich liefern kann. Das Hauptgemüse, was ich liefere, ist Salat. So eine Salatmischung, Klassiker. Und eben alles andere, was noch irgendwie machbar ist. Überschüsse oder Sachen, wo ich weiß, das funktioniert immer gut oder Mangold, den man ja zigfach beernten kann, wo ja immer irgendwie zu viel ist. Auch Sachen, die sehr regional sind, die man so in dem Supermarkt oder in keinem Supermarkt so zu kaufen bekommt, die baue ich dann aber auch speziell an, um den Supermarkt beliefern zu können. Ja, und so ist das eben gewachsen, dass man auch ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie viel Mengen kannst du liefern? Und da ist eigentlich noch nicht das Ende erreicht. Also die Nachfrage ist sehr groß.
Gib uns noch mal so ein bisschen einen Einblick, weil du hast gesagt, okay, wenig Leute im deutschsprachigen Teil, große Fläche und so, kleiner Ort. Gibt es denn aber noch größere Orte um dich rum? Oder sind jetzt der Supermarkt und die 100 Kisten plus die Cafés, alles bei dir im Ort mit den 500 Leuten und ihr seid außergewöhnlich, weil du bei, weiß ich nicht, 20-30% Marktsättigung bist, oder?
Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, hier in der Gegend sind, keine Ahnung, 30 Dörfer, alle in diesem Maßstab, ne? Keine Ahnung, so ungefähr. Und da, wo der Supermarkt ist, ist dann eine größere Stadt, ein kleines Städtchen, da wohnen, okay, keine Ahnung, 7000 Leute, ich weiß es nicht auswendig, ne? Aber da ist der Supermarkt und da fahren die umliegenden Dörfer denn auch hin, um einzukaufen. So muss man sich das vorstellen. Also da ist hier keine irgendwie besondere Situation. Nee.
Und wie ist das? Du hast eben gesagt, du machst 6 Restaurants. Was sind das für Restaurants und was bringst du den Restaurants primär? Also was ist so das, was da nachgefragt wird? Sind das jetzt, sag ich mal, irgendwelche Gourmet-Restaurants? Sind das einfach ganz sozusagen normale Restaurants? Wie stellen wir uns das vor? Weil 6 Restaurants finde ich jetzt persönlich schon viel erstmal.
Ja, aber auch hier, ich versorge die Restaurants nicht zu 100%. Das wäre utopisch. Ich versorge sie natürlich mit den Sachen, die ich machen kann. Ich kann nicht jede Woche für jedes Restaurant 70 Blumenkohlköpfe liefern, das ist klar. Auch da viel Salat, viel Gurken, Zucchini, also diese Sachen, die man natürlich auch im Großen hat. angefangen von einer Bäckerei, die Salat nimmt oder auch Gemüse, weil sie noch Gemüsesuppe herstellt, liefere ich dann das, was dann gerade da ist. Die Restaurants sind so gut bürgerliche Küche, ne? Die nehmen auch sehr viel Salat, Gurken, Zucchini, immer das, was, wo ich sage, dann mal diese Woche oder die nächsten 14 Tage habe ich dieses oder jenes Gemüse. Ich weiß, ich muss meine Abokisten abzählen. Ich habe da noch so viel Puffer. Hättet ihr gerne irgendwas davon? Und dann geht es an die Restaurants. Also bei mir ist immer so, das primäre Standbein sind die Abos. Dann kommen die Restaurants dran. Und was dann noch übrig bleibt, geht in den Supermarkt. Ja, und die Reihenfolge halte ich auch ein.
Ja. Das heißt, das sind deine drei Hauptgeschäftsfelder oder deine drei einzigen Geschäftsfelder. Oder machst du jetzt auch zum Beispiel noch ein bisschen Microgreens oder noch, dass du auch lieferst, also Abo-Kisten auslieferst, bist du doch da noch aktiv? Oder sind es jetzt quasi Abos, Restaurant und Supermarkt?
Also da auch da mit dem Abholen zum Beispiel. Ich versuche, dass die Restaurants es holen kommen oder ich es irgendwie kombinieren kann, dass es dahin kommt. Denn auch das hier, das sind einfach Stunden, die sind für mich weg. Und die fehlen mir irgendwo unterm Strich. Und die würden mir meine ganze Woche so umkrempeln, dass ich es dann nicht so gut stemmen kann. Und das so funktioniert so ein bisschen im Wechsel. Mal kommen die Restaurants es holen, mal liefere ich es, mal liegt es auf einem Weg, mal nimmt ein Abonnent was mit, mal keine Ahnung. Da lassen sich immer irgendwie Möglichkeiten finden, aber das meiste wird wirklich abgeholt, weil es sonst nicht machbar wäre. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Tag 2 Stunden liefern muss, die fehlen mir am Ende vom Tag. Ne? Ja, und dann, also meine drei Hauptstandbeine sind effektiv Abo, Gastro und Supermarkt. Ich mache eine kleine Menge Microgreens und Blüten, aber wirklich minimalistisch, eben für ein paar Restaurantbetriebe denn dabei. Ja, das sind eigentlich so meine Hauptstandbeine.
Da geht mir direkt noch eine Frage durch den Kopf, und zwar, du redest gerade im Grunde ja auch viel über das Zwischenmenschliche, ne? Wenn du gerade erklärt hast, dass häufig die Dinge irgendwie abgeholt werden, dass jemand etwas wohin mitnimmt und so weiter, ja. Das ist ja jetzt unter einem zeitökonomischen Gesichtspunkt schon enorm wichtig, ja. Wie machst du das denn? Bist du einfach die Nadja, die da so unfassbar nett ist und die so richtig gut mit den Leuten kann? Ist es, dass die Menschen bei euch auch einfach vielleicht so super entspannt ticken und so miteinander arbeiten, was ich total cool finde dann, ja? Hat es sehr viel damit zu tun, dass ihr da, wie du es immer so schön beschreibst, ja, auf dem Land, dass ihr euch alle sehr intensiv einfach kennt, weil ihr da alle aufgewachsen seid? Was ist das Geheimnis, dass das so toll funktioniert, Nadja?
Gute Frage. Ja, ich glaube schon, dass unsere Region auch einfach gewohnt ist, so zu arbeiten.
Und ja.
Ja, wenn jemand weiß, okay, der fährt jetzt dahin, komm, ich nehme das mit. Das ist so irgendwie so ganz normal irgendwie. Dass man sich auch entgegenkommt, ist schon auch wahrscheinlich so ein bisschen dieses Dörfliche irgendwie. Ja, das und auch einfach manchmal fragen, wäre es dir egal, wenn du es abholst? Kann das ein Teil unseres Vertrags sein, dass du eben 80% oder 90% der Zeit wirklich es selbst irgendwie abholen kannst? Auch mal so die Verantwortung irgendwie abgeben. Mal fragen, ist es überhaupt machbar? Und ich habe immer davon auszugehen, ja, ich muss es auch liefern.
Ja.
Oft tun sich da irgendwie Möglichkeiten auf, die man im Vorfeld vielleicht nicht gekannt hätte.
Ja.
Ja, mal klappt es gut, mal weniger gut und versucht aber immer irgendwie eine Lösung zu finden, die dann für jeden irgendwie machbar ist.
Das ist handelbar, das mit... Also ich stelle mir das so sehr kompliziert vor, dann, wenn du sagst, okay, du holst immer ab, weiß nicht, Donnerstag um 16 Uhr steht's da, okay, dann brauchen wir nicht mehr reden. Aber wenn das sich auch ändert und so, hast du da nicht unglaublich viel Koordinationsaufwand und okay, wie ist es diese Woche und hier hängst ewig am Telefon oder hast du eh gern das Telefon hier so den Knopf im Ohr, während du irgendwas tust?
Nee, also ich habe mir das in der Woche so aufgeteilt, dass ich weiß, okay, die Gastro beliefer, also die Restaurants belieferst du zum Beispiel dienstags, die mittwochs, die freitags, dass das nicht jeden Tag so ein Block ist. Oder die kommen dann eben abholen an diesen Tagen. Ja, und dann weiß ich, okay, zwischen 8 und 9:30 kommt dieses Restaurant, dann ist die Lieferung steht dann fertig da, die kommen an, laden das auf und dann sind die weg. Und wenn die sich mal irgendwie verspäten oder wenn was dazwischen kommt, ja, dann gibt's eine ganz kurze WhatsApp irgendwie und dann wird's in den Kühler, steht sowieso immer im Kühler, reingestellt. Und manchmal ist es auch so, dass ich einfach dann das Tor offen lasse, wenn ich dann zum Supermarkt liefere freitags, dann ist ein Schild drauf, hier Restaurant, das ist deine Lieferung, pack's ein und gut ist. Also eigentlich habe ich da kaum Koordination, mal nachfragen, bleibt's bei Freitag oder es ist eben immer fix und dann eben nur, wenn sich was ändert, wird's kommuniziert. Und dann die Restaurants, die ich beliefer, die sind aber auch im Umkreis von 3 Kilometern. Also absolut händelbar, ne, wo man schnell mal hin ist und wieder zurück, ne. Ja. Also ich glaube, das klingt jetzt alles viel größer und komplizierter, als es jetzt für mich in meinem Alltag irgendwie ist.
Ja, das gibt aber ein tolles Bild ab am Ende. Ja, weil die Dinge, so wie du sie beschreibst hier, sie funktionieren ja in Klammern einfach, weil du es am Ende, glaube ich, einfach gebaut hast. Weißt du, was ich meine? Du hast gute, einfache, funktionierende Strukturen gebaut, ja, wovon du jetzt, glaube ich, einfach unternehmerisch zehren kannst. Ja, also du hast, glaube ich, einen guten Garten dahingestellt, der arbeitstechnisch, der organisatorisch funktioniert. Und das führt mich eigentlich auch schon zu einer meiner Lieblingsfragen, als was du dich eigentlich im Marktgärtnerei-Kontext siehst. Weil, ich sag mal, so ein Marktgärtner, der ist ja in vielen verschiedenen Bereichen aktiv. Du, am Anfang musst du irgendwie handwerklich alles Mögliche aufbauen, diesen Garten dahinstellen. Du musst diese ganze Kiste gründen. Du hast so administrative Aufgaben, ja, vielen verschiedenen Ebenen, ja. So, du musst viel planen, du musst viel organisieren. Wir haben gerade eben gehört, du musst auch einfach mal viel kommunizieren, ja, egal ob mit den Geschäftspartnern oder wahrscheinlich mit den Kunden. Dann bedienst du einige verschiedene Geschäftsfelder erfolgreich, ja. Das ist ja alles, sag ich mal, nicht ganz unkompliziert im Grunde, wenn man sich das mal die ganzen verschiedenen To-Dos und Ebenen so vorstellt, ja. So. Und jetzt wird ja immer so schön messerscharf unterschieden, ja. Ist man Unternehmer? Ist man Selbstständiger? Der Unternehmer, der leitet irgendwie hauptsächlich, ja, und strebt nach Wachstum. Der Unternehmer bleibt irgendwie immer klein und verkauft so seine Zeit gegen Geld. Finde ich, passt beides absolut gar nicht so in der messerscharfen Trennung auf die Marktgärtnerei. Aber als was siehst du dich denn selber? Siehst du dich eher so als Selbstständige oder als Unternehmerin? Erzähl mal, wie ist dein Gefühl? Was denkst du darüber? Was bist du aus deiner Sicht?
Bis gerade kannte ich diesen Unterschied noch nicht mal. Kann mich jetzt gerade schwer entscheiden. Auch da habe ich mir irgendwie nie Gedanken drüber gemacht, ne, was ich jetzt bin. Ich glaube, das ist eher wie so ein Flummi. Ne? Du musst einfach in Gang bleiben, dranbleiben, in unterschiedliche Richtungen denken können. Kein Stillstand, einfach offen sein für Neues. Und keine Ahnung, ob ich da jetzt unternehmerisch oder selbstständig irgendwie dran gehe. Ich glaube, ich bin da so ein Freigeist und mach einfach. Keine Ahnung, ich kann die Frage eigentlich gar nicht beantworten.
Oh, ich finde die mit freigeistigem Flummi, was immer sich auf was Neues einlassen muss, das finde ich eigentlich schon ganz, ganz spannend beantwortet. Ja, hier braucht's auch keine messerscharfe Antwort. Ich finde einfach, das trifft schon ziemlich gut. Gefällt mir die Beschreibung.
Ja, und ich glaube, jetzt nach so vielen Jahren aus der Schule raus zu sein, zu merken, was da für ein Volumen in mir drin ist, was da raus will, stelle ich mir echt die Frage, wie sehr dieser Rahmen mich in Schule begrenzt hat. Und ich habe nie gemerkt, dass ich zu so viel eigentlich fähig wäre. Und das soll jetzt auch nicht vermessen klingen. Ich glaube, man wächst an seinen Aufgaben, an neuen Herausforderungen, wenn man auch vom Charakter her so ein Mensch ist. Wenn man lieber jetzt auf der sicheren Seite bleibt, man berechnet seine Abos jedes Jahr, man geht auf Nummer sicher und man ist dann auch zufrieden damit, desto besser. Aber für mich muss auch jedes Jahr irgendwie noch was Neues hinzu, sonst kribbelt irgendwas in mir. Ich bin da noch lange nicht am Ende. Und das ist gerade das Schöne, zu sehen, viele Sachen, die ich aufgebaut habe, die laufen irgendwie einfach so. Es läuft auch weiter. Und ja, dann zu wissen, du kannst da noch so viel testen und machen, was bestimmt nicht immer alles funktioniert oder was dann vielleicht schön war, aber jetzt sich vielleicht finanziell jetzt gar nicht so ausgezahlt hat, aber es war eine ganz tolle Challenge und habe auf einem anderen Weg irgendwie Leute damit berührt. Ja, das ist ein unglaublich schönes Gefühl zu wissen, es wird nie langweilig.
Was hast du dir denn für das kommende, also nee, wir sind ja schon in 2025. Was hast du denn 2025 ausgedacht an Neues, an neuen Dingen?
Ja, also letztes Jahr war es wirklich die Biodiversität. Ich habe ganz viele Blühstreifen aufgebaut und Stauden und Blumen selbst hochgezogen und habe da versucht, wirklich noch aufzubauen, wo sich Tiere, Käfer und alles Mögliche ansiedeln können. Hab Wildbienenhotels aufgebaut und so weiter. Das war wirklich so letztes Jahr die Infrastruktur einmal schön zu machen mit Blumen und damit parallel direkt wieder so die Biodiversität zu fördern. Und das hat mir ganz viele Leute von diesem Radwanderweg gebracht, die dann mal stehen geblieben sind und haben sich das angeschaut. So, da habe ich wieder ein anderes Publikum erreicht. Das hat sich für mich finanziell natürlich irgendwie gar nicht gelohnt. Also es war dann ein anderer Sinn. Ja, dieses Jahr ist es eigentlich ziemlich ernüchternd. Das ist so ein bisschen der Gedanke von Tee, irgendwie Tee, aber noch nicht so konkret. Dieses Jahr ist es, glaube ich, mir so Effizienz. Nochmal genau runterbrechen. Was genau, welches Beet auch finanziell bringt, nochmal mehr auf Zahlen zu gucken, ohne mich dabei in meinem Echtsein jetzt übers Knie zu hauen, wie soll ich das nennen? Also ich möchte irgendwie mich jetzt nicht nur von Geld leiten lassen, aber ich möchte trotzdem schauen, was da noch machbar ist. Ein bisschen effizienter noch zu sein.
Ja.
Eigentlich ein langweiliges Thema, aber wichtig für ein Unternehmen.
Ich finde das gar nicht langweilig. Ich finde das hochspannend, weil ich glaube, damit bekommst du ja eine Sache in den Griff. Zumindest ist mir das heute am wichtigsten durch die Kinder. Jetzt sind deine Kinder schon älter, meine sind noch sehr klein, ja. Aber für mich ist Zeit das wertvollste Gut, ja. So, und mit jeder Maßnahme, mit der ich mir eine Stunde Zeit sparen kann, die ich in meine Familie, in mein Privatleben investieren kann, habe ich unfassbar viel gewonnen. Deswegen finde ich dieses Thema ganz und gar nicht langweilig, sondern finde das mega wichtig und mega spannend. Also.
Ja, und ich glaube auch für jedes, bei mir zumindest, für jede Sache, die irgendwie plötzlich aufkommt, gab es so den richtigen Zeitpunkt. Ich hätte es jetzt im ersten Jahr der Marktgärtnerei, wo man nebenher noch so viel zu tun hat, wo man so vieles aufbaut, hätte es mich zurückgeworfen, mir über solche Dinge zu viel Gedanken zu machen. So, dann passiert mal irgendwas, du erreichst deine Zahlen nicht, das macht ja auch moralisch irgendwas mit dir. Und da war irgendwie ein Fokus auf die Infrastruktur setzen und eben nicht nur komplett das Berechnen und so weiter. Und so ist jedes Jahr irgendwie etwas gekommen, wo ich weiß, jetzt ist genau die richtige Zeit, dieses Thema nochmal zu überdenken oder nachzurechnen oder irgendwie anzugehen. Und vorher stresst es mich dann irgendwie. Und dann läuft es bei mir sowieso nicht richtig. Dann ist das so ein nicht halbes Ganzes.
Ja. Ich finde einen coolen Ansatz, dieses die Themenjahre. Das ist cool, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und bei vor allem, also ich meine, das hört sich jetzt so an, als ob es halt bei dir irgendwann kommt die Intuition und sagt, okay, kommendes Jahr ist das dran. Aber was ich ja auch machen kann für Leute, die jetzt Angst haben, dass da nichts kommt, beziehungsweise die am Anfang so viel Themen haben, die sie niemals unterkriegen, zu sagen, okay, und jetzt packen wir das mal auf die zeitliche Linie und strecken das mal raus und dann kommt, weiß ich nicht, die Hecke halt in Jahr 2 und das Blühstreifenthema in Jahr 3 und dann kann ich auch mal wieder eine Effizienzrunde mit einbauen und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall gut und kann extrem entlasten.
Ja, genau, weil ich glaube, am Anfang gibt es so viele Sachen und da fällt es einem ja schon schwer, vielleicht Prinzipien, die man am Anfang hat, nicht direkt über Bord zu werfen. Aber vielleicht sagt man sich, ich habe so viele Ideen, die sind aber in meiner Hosentasche und ich nehme sie dann raus, wenn es Zeit dafür ist und wenn es passt. Weil wenn es nicht das richtige Setting ist und nicht der richtige Zeitpunkt, ja, dann ist das nur Belastung. Und ja. dann packe ich es lieber noch ein Jahr oder eine Zeit aufs Seite. Irgendwann kann ich es wieder rauskramen, aber es ist ja nie vergessen. Ich muss es ja dann, wenn ich nicht am Anfang mit nur samenfesten Sachen arbeiten kann, ja mein Gott, ne, halt es in der Hintertasche und je besser dein Boden wird und je mehr machbar ist und was sich bewährt bei dir, und so kramst du jedes Jahr immer irgendwie eine Sache raus und schaust, dass du auf dein Ziel hinarbeitest. Aber es gibt nicht nur so dieses Schwarz und Weiß, ne? Da muss man auch mal Kompromisse eingehen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
Ja. Also fokussiert zu arbeiten, glaube ich, ist großartig. Super. Sehr beeindruckend, Nadja.
Danke.
Hast du noch ein paar generelle Tipps? Also da war ja jetzt schon Gold Nuggets, waren da ja schon viele drin. Aber vielleicht nochmal, damit die Frage mal so im Raum steht, was sind Tipps für Menschen, die diesen Weg starten wollen oder gerade in der Gründungsphase sind?
Boah. Also wie gesagt, ich glaube, vielleicht hat man am Anfang irgendwie eine Idee von etwas, aber es ist noch nicht so ganz konkret. Und anstatt sich dann da drin zu verlieren, wie soll es genau aussehen und alles abgeklärt zu haben, schon mal ins Tun zu kommen und dann an den neuen Aufgaben wachsen, immer schauen, was kann irgendwie noch gemacht werden, was macht mir Spaß, was sind meine Stärken, die ich dann einbringen kann, was andere machen, muss für mich nicht unbedingt funktionieren, authentisch bleiben und vor allen Dingen mit authentisch bleiben, auch nicht die Intuition zum Gärtnern zu verlieren. Wie gesagt, zum Beispiel, wir sind auf 500 Höhenmetern. Ich brauche noch nicht dran zu denken, irgendwas zu machen. Hier liegt noch Schnee teilweise. Und es friert auch noch mal im Juli vielleicht. Ne? Aber das ist hier so. Es nützt jetzt nichts, draußen schon irgendwas zu pflanzen. Auch wenn andere Gärtnereien schon da sind und das machen. Die Ruhe zu bewahren. Okay, ich gucke meine Region an und lass mich nicht von den anderen anstecken oder von irgendwie einem Anbauplan, der dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Sondern bei mir, wie hätte meine Oma das jetzt gemacht? Wann hat die angefangen? Da kann ich zwar ein bisschen dran schrauben, aber keine 2 Monate. Ne? Also ich brauche keine Tomaten Anfang März zu pflanzen. Ne? Da ist noch Bodenfrost. Einfach zu schauen, was sind meine Stärken? Was sind die Stärken von meinem Garten, also von der Lage? Und dann in dem Moment aber auch da Vollgas geben, wo ich Vollgas geben kann. Und dann einen Schritt noch gehen.
Wenn wir jetzt noch mal kurz, jetzt waren wir noch mal explizit beim Thema Fokus. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz zum Thema Motivation springen. Was waren deine tollsten Momente in deinem Dasein als Marktgärtnerin? Wo du sagst so, wow, egal wie beschissen der Tag läuft, wenn ich daran zurückdenke, dann bin ich eigentlich direkt wieder voll on fire und muss in meine 5000 Quadratmeter oder wie viel es sind, Marktgärtnerei reingehen und alles geben.
Ja, es gab immer wieder so kleine Momente, die Gespräche mit meinen Kunden, mit den Abonnenten. Manchmal ist es anstrengend, wenn donnerstags plötzlich so viele auf einmal kommen, aber es sind immer wieder Menschen dabei, die, ja, wie soll ich sagen, für die es sich lohnt, diese ganze Arbeit zu machen, die das wirklich zu schätzen wissen und durch ganz kleine Sätze, Aufmerksamkeiten irgendwie, boah, diesen ganzen Ärger oder die Arbeit oder die Anstrengung plötzlich vergessen lassen. Das gibt's eigentlich so fast jede Woche. Ne? Man muss es nur sehen können. Ja, und dann dieser Radwanderweg, der da durchführt, das ist natürlich auch ein Geschenk. Ne? Da sind viele Leute, die sehen das, viele, also die meisten bleiben einfach stehen, ob die jetzt mit dem Fahrrad da fahren oder zu Fuß gehen und genießen das einfach. Und ich kann sie beobachten, wie sie das genießen. Das gibt mir wieder Kraft. Oder dann zu lauschen, wenn ich im Tunnel bin und die Leute halten an, oh, guck mal hier, wie schön und oh nee. Und ja, das macht mir einfach Freude zu wissen, dass ich was Schönes gemacht habe für andere Leute, optisch und auch eben vom Gemüse her. Das gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft. Ja, das sind so Sachen. Und jetzt am Ende der letzten Saison, da hat mir eine Abonnentin eine Karte geschrieben. Und sie hat geschrieben, liebe Nadja, wir möchten uns sehr herzlich für die Gemüsekisten bedanken. Wir wissen, wie viel Arbeit, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Ausdauer und Energie in deinem Projekt stecken. Wir können mit sehr gutem Gewissen Gemüse essen, weil es da jemanden gibt, der nur ein Dorf weiter mutig genug war, einen Acker zu bepflanzen. Und das hat mich so von den Socken gehauen, das klebt dieses Jahr in meinem Planungsbuch. Ich habe geheult, als ich das gelesen habe.
Das glaube ich, das glaube ich.
Komplett auf den Punkt gebracht und bis dahin war mir das gar nicht so bewusst. Es war, irgendwie habe ich es einfach gemacht und das von außen, dass das so gesehen wird, das hat mich total überrollt. Ja.
Also das ein ganz tolles Plädoyer von dir, finde ich, für die Marktgärtnerei, was einem dieser Job geben kann. Großartig. Danke. Total beeindruckend. Sehr schön. Also es ist total schön, das zu hören, finde ich. Jo.
Ja, weiß nicht. Ich bin gerade sprachlos und ich würde am liebsten alles rausschneiden, was wir seitdem gesagt haben, und cut und fertig. Weil da brauchst du nicht mehr.
Mit diesem Brief, den die Abonnentin mir geschrieben hat, da diese Karte.
Ja, und auch dem, was du danach gesagt hast zu dem Brief. Also,
das hat mich so umgehauen, dass das jemand mit so klaren Worten zusammenfasst. So habe ich mich selbst nie gesehen. Ja. Und da war für mich einfach klar, ich bin gerne das schwarze Schaf.
Schön gesagt, Nadja.
Okay.
Nadja. Es ist eigentlich ein grandioser Abschluss, den du da gerade selbst geschaffen hast. Ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ein ganz, ganz tolles Gespräch. Möchtest du noch irgendetwas loswerden, was du schon vielleicht immer mal im Rahmen der Marktgärtnerei, deiner Tätigkeit dort sagen wolltest, was du den Menschen, anderen, die eine Marktgärtnerei gründen wollen oder sie vielleicht auch schon gegründet haben, wo du sagst, hey, das ist was ich euch mitgeben möchte, das ist aus meiner Sicht hilfreich und wichtig und ich möchte, dass ihr das wisst, dass ich das so sehe.
Ich glaube, das habe ich einfach schon ganz oft gesagt. Einfach mutig sein und machen. Und es klappt nicht alles beim ersten Mal, aber sich dann nicht entmutigen lassen. Vielleicht war es dann nicht das richtige Setting, der richtige Zeitpunkt, die richtigen Leute. Bei den Abonnenten ist auch jedes Jahr ein Kommen und Gehen. Damit muss man auch lernen, umzugehen. Aber dann hinten dran die Chance sehen, schließt sich die Türe, macht sich eine neue auf, guck nach vorne, es gibt einen Weg. Ja.
Ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Urs.
Ich auch nicht. Sprachlos, berührt, wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du hier warst und das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist
ganz, ganz großartig. Vielen lieben Dank, Nadja.
Ja, danke. Es war ein tolles. Wascha, danke, dass ich dabei sein durfte.
Absolut. Du, ich wünsche dir auch alles, alles Gute für die Zukunft und danke.
Eine gute Saison 2025 ohne Schnecken.
Die wirst du garantiert haben. Was hast du? Dann können wir das vielleicht auch kurz klären. Was tust du gegen Schnecken?
Auch da habe ich leider kein Wundermittel. Wir haben letztes Jahr, naja, grob überschätzt, so 2 IBC-Container voll Schnecken abgesammelt. Ja, ja, keine Ahnung.
Okay,
habt ihr Mittel, weil ich mache es sofort, ne, weil mein Rücken wird es euch danken. Nee. Es gehört dazu.
Wir müssen jetzt aufhören. Wir dürfen dir keine Fragen mehr stellen, weil ich weiß ehrlich nicht, wie du das alles tust, Nadja. Vielen lieben Dank und alles, alles Liebe.
Doch, eine Sache würde ich noch gerne sagen.
Bitte, du hast jeden Raum, den du möchtest.
Also ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei meinem Schwiegervater bedanken, denn es gibt ganz viele Menschen um mich rum, die mir eine unglaubliche Stütze sind. Also mein Ehemann, meine Familie, meine Schwiegermutter, alles, also unentbehrliche Menschen. Aber mein Schwiegervater ist mein Goldstück. Ohne ihn hätte ich so manches Mal den Schritt morgens nicht aus dem Bett bekommen, weil ich kapituliert hätte. Also moralisch gesehen und auch, er war immer einfach an meiner Seite oder ist jeden Tag. Und das gibt mir so unwahrscheinlich viel, viel Mut und tut mir gut. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich ihn dabei haben darf.
Sehr cool, sehr cool. Ich hoffe, dass, ich weiß ja, dass er es hören wird. Und ich glaube, das wird ihm auch sehr, sehr gut tun und sehr viel geben. So tolle, ehrliche Worte.
Ja, ich hoffe es.
Okay, Nadja, vielen lieben Dank. Und dann bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Hey, toll, dass du wieder bis zum Ende mit dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Episode auch wieder jede Menge Mehrwert, Inspiration und Motivation gebracht hat, deine eigene Marktgärtnerei zu gründen oder weiterzuentwickeln.
Auf welchem Kanal du unseren heutigen Gast am besten erreichst, erfährst du unten in den Shownotes. Dort sind wie immer alle wichtigen Informationen für dich zusammengestellt. Unsere persönlichen Inhalte und Weiterbildungen findest du auf gemüsemanufaktur.com und marketgarden.de.
Cool, und dann heißt, sei auch in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge mit dabei, bei dem Podcast für Gründerinnen und Unternehmerinnen in der Marktgärtnerei-Szene. Es wird definitiv spannend und wir sagen bis zum nächsten Mal. Mach's gut.